Okay. Die Weltherrschaft Jesu, dein Reich komme, ist das Thema. Herzlich willkommen heute alle hier vor Ort, aber auch die, die im Livestream mithören und sehen. Das freut mich jetzt, dass an diesem Sonntagvormittag wir nun einsteigen dürfen. Natürlich mit diesem Fernblick, diesem Weitblick, dass Jesu Herrschaft kommen soll. Und dass wir, die wir hier auf Erden sind und das noch nicht so eins zu eins sehen, sondern in Klammern, wir sehen vielmehr, was wir gestern auch beschrieben haben, dass die Herrschaft eines antichristlichen Systems kommt. Aber wir sehen mit Glaubensaugen darüber hinaus und schauen darauf, dass Jesus wiederkommt. Und deswegen steigen wir in dem Gebet des Vaterunsers ein, dein Reich O Herr Jesus, dein Reich komme. Aber ich will erst ein wenig einführen zu der Thematik, weil es geht vor allen Dingen doch darum, dass wir aus Daniel eine Schau haben, da will ich jetzt darauf eingehen, aber dann auch, wie es im Neuen Testament aufgegriffen ist, heute Nachmittag noch ein bisschen mehr aus Daniel. Aber am Ende in Daniel Kapitel 12, Vers 3 heißt es, die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Das sind die, die diesen Blick über das direkt Geschehene in diese Welt hinaus haben. Und die werden leuchten. Die haben eine Erwartung. Die leben und wandeln im Glauben. Vers 10, Daniel 12. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Sie werden verstehen, was hier abgeht, aber auch werden sie verstehen, was dann kommt. Und so schreiben wir, wenn wir hier in dieser Welt leben, wenn wir wissen, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und das Wort Gottes beinhaltet sehr viel Prophetie, das heißt Vorausschau, auch Beschreibung von dem, was heute hier geschieht, dann sehen wir, dass Amos 3, Vers 6 sagt, bläst man etwa die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Das ist, wenn die Posaune zum Krieg geblasen wird oder wurde. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Er tut alles. Auch wenn es um ein Unglück geht. Alles hat seinen eigenen, von Gott bestimmten Zweck. Gott, der Herr, tut nichts. Es sei denn, er offenbare seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Interessant, wie Gott uns Anteil gibt und wie sehr sind wir dann doch auch beauftragt, diese Propheten zu studieren, um durch ihnen zu wissen, was heute geschieht. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Ein Aufruf daran, dass wir, die wir im neutestamentlichen Glauben stehen, unter die Führung des Herrn Jesus Christus, alle aufgerufen werden. Gerade in Angesicht von dem, was dabei ist zu geschehen und was noch kommen wird, auch prophetisch zu werden, die Dinge zu beachten und die Zeichen der Zeit zu erkennen, wie es Jesus selbst ja andeutete. Nun, wenn es um das Kommen des Reiches des Herrn Jesus geht, beschreibt ja Daniel eben genau dieses Kommen. Wir sehen in Daniel Kapitel 2 diese Vision, die Nebukadnezar, den ersten König, der Zeitalter der Nationen, weil damals eben Israel abtransportiert wurde und von da an kein Land mehr hatte, bis 1948. Eine lange Zeit. Das heißt, diese Zeit ist diesen Zeitalter der Nationen. Und da hat Nebukadnezar diese Vision von Gott gegeben, gesehen, er sei eben dieses goldene Haupt. Und dann folgten die unterschiedlichen Reiche bis zu dem vierten, dem römischen Reich. Und da kann man in Klammern sagen, das war doch schon längst wieder vorbei. Aber da ist ein Zeit, wo es nicht ganz deutlich ist und beschrieben steht, aber ein Zeit, wo die Gemeinde sich entfaltete, wo vielleicht, und so deuten es auch vielen, die Schrift auch prophetisch besser studieren, das römische Reich wieder in einer Form da sein wird, diese Endzeitform, diese letzte Form des Zeitalters der Nationen. Und dann kommt eben diesen Stein, die sich von dem Berg losmacht, wie es Daniel Kapitel 2, Vers 45 sagt, wie Daniel es in diesem Traum von Nebukadnezar deutet. Wie du gesehen hast, Nebukadnezar, sagt Daniel, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Hier ist das Kommen des Reiches Gottes durch Jesus selbst angekurbelt, beschrieben. Und dass dieses Reich Gottes, wenn es dann kommt, alle andere Weltreiche, und das wird dargestellt durch diese unterschiedliche Materien, die werden zermalmt. Eine unglaubliche Aussage. Und so schauen wir über diese neue Weltherrschaft antichristlicher Art, die wir auch gestern versucht haben zu beschreiben, hinweg zu dem, was dann kommt. Paulus greift in 2. Thessaloniker Kapitel 2 diese Thematik aus einer etwas anderen Perspektive auf und sagt, Vers 3, zweiter Teil, denn der Tag des Herrn, das heißt, wenn er wirklich wiederkommen wird, ein Tag übrigens auch des Gerichtes, in all diesen Völkern, die sich dann auf das antichristliche System eingelassen haben. Der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen. Abfall vom Glauben. Nicht mehr der biblische Glaube. Menschen werden vielleicht noch etwas glauben, aber es ist weit abgewichen von dem, was eigentlich Maßstab in der Bibel ist. Es ist ein Abfall da. Das muss das Erste gekommen. Das ist am Ende der Zeit. Dass zuerst der Abfall gekommen und dem Mensch, der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens oder auch der Antichrist, so haben wir ihn gestern bezeichnet. Der Mensch, die Gesetzlosigkeit, muss also vorher offenbart werden, der Sohn des Verderbens, auch wohl durch Judas in Johannes 17 dargestellt, der auch diesen Sohn des Verderbens war und so bezeichnet wurde. Aber hier wird er auf den Antichristen gedeutet, wie auch auf den Lügner, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, 1. Johannes 2, 22. Der Verführer, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt. Und der Kommende, dessen Kommen von vielen Antichristen vorbereitet wird. So ist von diesem Antichristen beschrieben. Es waren auch viele falsche Propheten, sagt 2. Petrus 2. Unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Das ist eine Realität, die das Ende der Zeit auch anspricht. Die verderbenbringende Parteien heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Den Gebieter. Das griechische Wort ist Despotes. Eine eigenartige Bezeichnung für Jesus. Ja, wenn er kommen wird, wiederkommen, wird er nicht in diese Form, dass er wieder in Liebe kommt, um für unsere Schuld zu sterben. Nein, dann kommt er in Macht und Herrlichkeit. Dann wird er ein Gebieter sein, ein Herr, ein Herrscher, ein Gebieter. Und da ist es wichtig, dass wir sehen, dass gerade in dieser Endzeit, wo drin wir leben, es wichtig ist, Jesus immer mehr als den Gebieter kennenzulernen. Und nicht immer rückwirkend nur als den liebenden, der uns die Schuld vergibt. Ja, das bleibt. Wir verharren dabei. Aber es ist jetzt ein Gebot. Und das Gebot der Stunde ist, dass wir jetzt überall Buße tun müssen, weil Gott das gebietet. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Er, der Mensch, der Gesetzlose, ja, der Sohn des Verderbens, der Antichrist, ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Was eine Überheblichkeit. Heute Nachmittag werde ich noch etwas genauer darauf eingehen, was das bedeutet. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Oh, wären wir doch dabei gewesen, dass wir mitgelauscht hätten, was Paulus da gesagt hat. Aber offensichtlich ist das nicht direkt überliefert und sollte auch bewusst so sein, sodass wir diesen Versen viel weitläufiger deuten können, als auch damals die damalige Situation erkannt wurde. Und ihr wisst, so sagt Paulus oder schreibt es den Thessalonikern jetzt, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Was ihn noch aufhält? Denn es regt sich schon das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Nun, da ist eine Aussage, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit, muss es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Nun, das sind eigenartige Aussagen, die schon ein wenig mehr gedeutet werden wollen. Aber allgemein deuten die meisten Ausleger ihn und er auf den Antichrist. Da geht es darum. Er muss erst offenbar werden. Danach wird Jesus offenbar werden. Und es bezieht sich auf seine Ankunft. Die Ankunft des Antichrist. Danach wird Jesus wiederkommen. Nun, das wird durch also etwas aufgehalten. Nun, was oder wer hält auf? Weil es heißt nochmals, ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Nun muss der, der es jetzt noch aufhält, die Ankunft des Antichrist, weggetan werden. Das heißt, etwas hält den Antichristen auf, dass er offenbar werde. Und wir können sagen, über längere Zeit hinweg froh sein, dass er noch nicht offenbar wurde. Weil in dieser Zeit wird es eben schrecklich sein, zu leben. Und vielleicht ist es auch schon bald. Was sind nun die meistgängigen Deutungen, was aufhält und wer es ist, der aufhält? Nun, gängigste Deutung in den evangelikalen Gemeinden ist, dass die Gemeinde aufhält. Und der, der aufhält, der Heilige Geist, der in der Gemeinde ist. Und solange die Gemeinde noch Gemeinde des Herrn Jesus ist und sein Heiliger Geist in sich birgt, dafür sorgt, dass das Kommen des Antichrist noch nicht geschehen kann. Weil die Heiligkeit des Herrn durch den Heiligen Geist noch da ist und somit mit einer gewissen Ordnung Gottes noch durchgeführt wird. Eine andere Auslegung, die einige deuten in diese Richtung, ist, dass es um eine Engelwelt geht. Das geht auch auf Daniel zurück, weil Daniel selbst wurde aufgehalten, als er wissen wollte, wie es weiterging. Das heißt, Daniel wurde nicht aufgehalten, sondern Jesus wurde aufgehalten, um es Daniel zu sagen, 3 Wochen. Und so kann es auch in Engelwelt sein und Engelfürsten, die dafür sorgen, dass der Antichrist noch nicht offenbar wird. Auch eine interessante Deutung, die in der früheren Zeit sehr häufig angewandt wurde, was eben aufhält und wer ist, dass es um den Staat geht. Was hält auf? Ist da die Ordnung? Und wer aufhält, ist der römische Kaiser. Oder das sind die heutigen Regenten, die Regierenden, die Könige. Es ist auch ein sehr breit ausgelegte Richtung, das heißt breit von vielen Auslegern ausgelegt in diese Richtung. Und ich denke, es ist beachtenswert, alle diese Deutungen haben eine gewisse Wahrheit und ich würde sie auch alle drei so nebeneinander stehen lassen. Zu dem Letzten möchte ich noch was sagen, weil es uns hier sehr nahe kommt. Die staatliche Ordnungen, so wird auch in Römer 13 heute sehr viel ausgelegt, müssen staatliche Ordnung gehorsam sein, wird auch häufig fehlgedeutet, also in eine Richtung, die einen blinden Gehorsam den Staat gegenüber predigen. Aber es ist tatsächlich so, dass damals schon wie jetzt auch noch eine gewisse Ordnung in den staatlichen Geboten vorhanden war. Und in Deutschland bezieht sich das auf das Grundgesetz. Denn dieses Grundgesetz ist tatsächlich aufgrund des Wortes Gottes damals zustande gekommen. Da habe ich in der Zeitschrift einen Beitrag von einem Mann, der nicht weit von hier weg wohnt, ich meine in Ravensburg, Thomas Zimmermann, der war Richter, ist jetzt pensioniert und hat einen interessanten Artikel in diesen Zeitungen beigetragen. Und dieser Artikel hieß "Die Auflösung der christlichen Werte in den letzten 50 Jahren, das Sittengesetz in der Rechtsordnung des Grundgesetzes." Ich möchte ihn kurz zitieren, weil es sehr bezeichnend ist in Zusammenhang mit dem, was ich jetzt hier sage. "In Anbetracht der Gesetzgebung der zurückliegenden Jahrzehnte, unter anderem mit der weitergehenden Freigabe der Abtreibung des Bundestagsbeschlusses über die Homo-Ehe im Jahr 2017 und der Anerkennung eines dritten Geschlechts durch das Bundesverfassungsgericht 2017 und im Bundestag 2018 erscheint es kaum zu glauben, dass es in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz auch heute noch heißt: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt." Genau das Letzte hat er uns in diesem Artikel etwas näher bekannt gegeben. Das Sittengesetz war in 1948/49, also nach dem Krieg, die freie Entfaltung der Persönlichkeit in das Grundgesetz aufgenommen worden. In den ersten zwei Jahrzehnten nach 1949 wurden unter dem Inhalt des Sittengesetzes christlich begründete Normen, Gebote und Grundwerte verstanden, die vor allem folgende Handlungen verboten. Das Sittengesetz. Das Sittengesetz ist also eine Schranke für diese freie Entfaltung. Was enthält dieses Sittengesetz? Die Verboten auf Abtreibung, Tötung auf Verlangen, Selbstmord, Ehebruch, vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr, Prostitution, Inzest, Homosexualität, Doppel- und Mehrehe. Fast alle diese Dinge sind jetzt sogar von Gesetzes wegen durch andere Gesetze komplett auf den Kopf gestellt und werden jetzt ausdrücklich erlaubt bis hin zu Geboten. Und das greift Ihnen noch, obwohl dieses Sittengesetz noch immer steht, es ist noch immer nicht weg. Also wir haben noch immer einen gewissen Stand im Grundgesetz, auch bezogen auf das Sittengesetz. Die Aufnahme des christlich-biblisch verstandenen Sittengesetzes als Schranke der freien Entfaltung der Persönlichkeit ist aus christlicher Sicht positiv zu bewerten. Denn Gott hat in seinem Wort auch die Grundlagen der Rechtsordnung für die Staaten im Geltungsbereich des neuen Bundes geoffenbart. Und diese Grundlagen bestehen vor allem in der Verpflichtung des Staates zum Schutz der in der zweiten Tafel der Zehn Geboten genannten Rechtsgüter. Verpflichtung des Staates. Ja, deswegen, wenn der Staat sich demgegenüber nicht mehr verpflichtet, ist ein blinden Gehorsam an der Stelle nicht mehr so angebracht, wie es eigentlich sein sollte, wenn der Staat sich demgegenüber verpflichtet und uns wirklich zum Schutz ein Gebot dargestellt hat und auch dafür sorgt, dass es durchgeführt wird. Viele von euch haben das in Russland auch hinter sich hat erlebt, seine Staatsform, komplett andere Werte vorhält und genau diese Gebote auf den Kopf stellt und nicht hält. Diese zweite Tafel der zehn Gebote, das sind die zwischenmenschlichen Gebote, nicht zu töten, Ehebruch zu tun, nicht zu lügen und so weiter. Und dann zieht er sein Fazit, Thomas Zimmermann, in dem Artikel namenhafte Stimmen in der Rechtswissenschaft, die das Sittengesetz wieder in seiner ursprünglich vom Verfassungsgeber gewollten Bedeutung zur Geltung bringen wollen, gibt es schon seit langem nicht mehr. Und auch in der Rechtsprechung ist eine solche Tendenz nicht vorhanden. Gegen diese faktische Abschaffung einer Grundgesetznorm durch Rechtsprechung und Rechtswissenschaft besteht keinerlei Möglichkeiten einer juristischen Vorgehensweise mit dem Ziel, sie doch noch zur Geltung zu bringen. Also ein trauriger Abschluss, dieses Fazit. Es ist faktisch schon ausgehebelt, obwohl das Grundgesetz noch steht. Es ist noch nicht abgeschafft. Da dürfen wir noch ein wenig Hoffnung drauf setzen. Paulus sagte noch in 2. Thessalonicher 2, Vers 7, denn schon regt sich das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Es wirkt. Das Geheimnis tut das bestehende Gesetz auf den Kopf stellen, bis es abgeschafft ist und im Grunde kein Schutz für uns mehr vorhanden ist. Es ist schon wirksam, nun, wir können sagen, dass die Gesetzlosigkeit wichtiger wird als das Gesetz. Unordnung statt Ordnung, Gefühl statt Wort Gottes, kosmische Kraft statt Gottes Kraft, falsche Christus statt wahre Christus. Nun, das sind die Bewegungen, die durch das Geheimnis, was wirksam ist, in die Wege geleitet werden. Jesus sagt, Matthäus 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die Auserwählten werden auch verführt werden, werden geneigt sein, mitzumachen, auch anfangen zu relativieren. Und seien wir ehrlich, wir leben doch alle in dieser Gesellschaft und wir werden fast dazu gezwungen, mitzumachen. 1. Johannes 2,18 ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Also diesen Antichrist wird durch das Geheimnis der Gesetzlosigkeit eingeführt statt Jesus Christus. Viele Antichristen statt Jesus Christus. Der Geist des Antichrist statt Geist Gottes. Kraft statt Person. Nun, das sind die Bewegungen. Wirkung, Wirkung statt Wahrheit. Es geht darum, was spüre ich? Was fühle ich? Und nicht mehr, was ist wirklich wahr? Was sagt uns das Wort Gottes bezüglich den Umständen und meinen Eindrücken? Deshalb sendet ihnen Gott, wir haben es gestern schon zitiert und ich komme immer wieder darauf zurück, eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Weil all das, was noch an Gesetz, an Ordnung Gottes vorhanden war, nun dabei ist, durch eine neue Ordnung, eine neue Weltordnung abgelöst zu werden, sendet Gott eine Kraft, eine Energie, dass sie dadurch noch mehr an der Lüge glauben. Sie glauben es wirklich. Sie wird komplett auf den Kopf gestellt. Und dann, so sagt Paulus, 2. Thessalonicher 2, Vers 8, etwas bevor das ist, und dann mitten in dieser Situation, unerwartet, und da blicken wir drauf, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, er wird offenbart werden. Aber das ist nicht das Ende. Ihn wird der Herr Jesus umbringen. Mit dem Hauch seines Mundes, durch sein Wort, durch die Wahrheit. Dann wird der Herr Jesus als Despot, als Herrscher kommen und wird ihm, diesen Antichristen, diesen Menschen der Gesetzlosigkeit, ein Ende machen. Durch seine Erscheinung, das ist die Erscheinung des Herrn Jesus, wenn er wiederkommt. Darauf blicken wir. Herr Jesus, dein Reich komme. Schauen wir. Wir sehen das Kommen des Antichristen und sein Reich. Das ist, was um uns geschieht. Aber mit Glaubensaugen schauen wir darüber hinaus und beten, wie Jesus lehrte. Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, alles, was hier auf Erden geschieht, wird von Gott im Himmel vorbereitet. Und wir schauen auf die Vorbereitung des Kommens des Herrn Jesus Christus. Dein Reich komme. Also will ich da ein bisschen näher darauf eingehen, diese drei Punkte, dein Reich, drittens komme. Erstmal das Dein. Wir haben es in der Einführung jetzt ebenso gerade auch gehört. Wir sind so beschäftigt mit dem Bauen von unseren Reichen. Unsere Vorstellungen sollen Fortgang finden. Dein heißt, dein ist das Reich. Im Vater unser Schluss. Und diesem Schluss steht nicht in Matthäus, aber wir können das in 2. Timotheus 4, Vers 18 so vorfinden, wo es heißt, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Und mich in sein himmlisches Reich hineinretten, ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Daher kommt dieser Schluss. Wir sehen diese Schlussformel von Paulus hier so in Timotheus formuliert, die uns dass dein Reich komme, eben betont. Dein Reich. Dein oder unser. Jesus erzählt in einem Gleichnis, Markus Kapitel 12, über Weingärtner, die immer wieder die Boten Gottes verscheuchen, töten, umbringen und so weiter. Und am Ende, als Gott dann den Sohn sendet und sagt, sie würden doch bestimmt auf ihn hören, dann heißt es, Markus 12, Vers 7, jene Weingärtner aber sprachen zueinander oder auch untereinander, eben sie tun sich zusammen, wir, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Wir wollen das Erbe, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes selber verwalten. Er selber bitte soll sich nicht einmischen. So besteht aber nicht Gottes Reich. Gottes Reich ohne Gott, ohne Jesus Christus, geht nicht. Aber so will man es machen. Oder auch bei dem Turmbau zu Babel, 1. Mose 11, Vers 3, sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, wir uns. Unser. Und das eben gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Dein oder wir, yes, we can. Wie kennen wir diesen Spruch? Bei Obama schon so groß geworden. Oder wir schaffen das, dass nicht unsere Bundeskanzlerin gesagt. Wir brauchen eine neue Weltordnung. So haben wir gestern ausgeführt, dass immer mehr leitende Politiker das aussagen. Oh, wir haben eine Krise, wir brauchen einen Impfstoff. Daher kommt die Rettung. Er, dieser Stoff, ist unsere Befreiung. Oder vielleicht sogar ein Gottesgeschenk. Lass es uns einfach in Anspruch nehmen. Wir, yes, we can. Wir tun das schon. Nein, dein Reich komme. Verstehen wir? Nicht we can, nicht wir können. Du, o Vater, du kannst, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zweitens, Reich. Also betonen wir dein Reich, aber Reich. Was ist nun hier gemeint? Matthäus 3, Vers 1, da fing Johannes der Täufer an zu verkündigen und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah. Jesus griff genau diese gleiche Formel seiner ersten Verkündigung auf, Matthäus 4, 17, und sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Buße zu tun, ging nur auf Grundlage des gekommenen Reiches. In Jesus nun war das Reich gekommen. In Jesus tat man sich zusammen in seinen Namen und da war das Reich Gottes mitten unter ihnen. Und so ist es auch bei uns, wenn wir im Namen Jesus uns versammeln, ist Jesus in unserer Mitte. Noch nicht sichtbar. Im Glauben. Und wir vertrauen darauf. Aber es fängt an, indem wir Buße tun, indem wir umkehren von den mein oder unser hin zu dein Reich komme. So hat Martin Luther diesen Umkehr der Reformation so bestimmt, als er diese 95 Thesen in 1517 an dem Schloss in Wittenberg annagelte. Diese ersten Thesen, die 95 formuliert, und diese hieß, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Also Buße tun als Lebensstil. Immer wieder. Jeden Tag auf neu. Jeden Tag können wir ja entscheiden, geht's nach meinem Willen, tue ich, was ich will, oder geht es nach sein Wille? Beten wir, Herr, schenk dieses Reich hier, mein Wille, unser Reich, oder beten wir, dein Reich, komme. Martin Luther erkannte, es geht darum, dass wir jeden Tag Buße tun. Buße tun, eine Lebensentscheidung ist. So wollte Martin Luther, dass Buße oder Umkehr zu Lebensstil wurde. Er hoffte damals auf die Vereinigung der Christen unter dem Wort. Unter diesem Anfangswort der Verkündigung Jesu, tut Buße. So wollte er reformieren. Aber indem die damalige Kirche nicht sich reformieren lassen wollte, geschah stattdessen die Reformation. Und so ereignen sich manchmal Dinge, die wir anfänglich nicht wollen, weil eine andere Seite oder eine andere Gruppe einfach nicht mehr nach den Maßstäben und Ordnungen Gottes vorgehen will. Luther ordnete sich der Schrift unter. So sagte zum Beispiel drum, wenn Moses schreibt, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde und was darinnen ist, geschaffen habe, so lass es bleiben, dass es 6 Tagen gewesen sind. Nun, wenn wir das sagen, dann werden wir verrückt erklärt. Martin Luther sagt, kannst du es aber nicht vernehmen oder verstehen, wie es 6 Tage sind gewesen, so tue dem Heiligen Geist die Ehre, dass er Gelehrter sei denn du. Weil es aber Gott redet, so gebührt dir nicht, sein Wort aus Frevel zu lenken, wo du hin willst. Puh. Das soll man heute mal sagen. Ich habe es ja zitiert, als ein Zitat von Martin Luther. Aber es gibt Klarheit darüber, wem gibt man Ehre? Unter welches Wort stellt man sich? Also musst du Christum, so sagte Martin Luther, auch ansehen. Wenn du ihn willst kennen und wissen, wer er sei, nicht wie dich deine Augen und Sinne weisen, sondern wie dir sein Wort ihn zeigt und vormalet. Also da musst du drauf achten. Pass auf, wie er sein Wort dir zeigt. Sein Wort zeigt, tut Buße. Das Bild von mir ist in Berlin aufgenommen. Das war letztes Jahr am 18. November. Bußenbetag. Das kam mal ein Feiertag hier, wo alle frei hatten, um dann Buße und Bete auszuüben. Es ist fast überall abgeschafft. Ein Tag besteht noch. Aber genau an diesem Tag wurde in Berlin eine ganz wichtige Entscheidung getroffen. Es wurde auch das sogenannte Ermächtigungsgesetz genannt. Da wurde, man könnte sagen, in Folge oder unter Umständen, so gesagt, eine pandemische Lage, ganz und gar so gelenkt, dass die Leiterschaft in Berlin entscheiden kann, von einem auf anderen Tag, wie sich das Volk zu verhalten hat. Es liegt also nicht mehr breit über die Länder verteilt, es ist eben gerecht den Umständen überall etwas anders sein. Nein, zentral dürfe es umgesetzt werden, so wie die Bundeskanzlerin will. Nun, mir war mulmig. Als ich dann den Tag davor überlegte, was geschieht da eigentlich? Und ich hatte gerade auch noch einen Artikel gelesen von einem Christen, der auch der Umgang von uns Christen in einer Demokratie beschrieb. Und er beschrieb das so, dass eine Demokratie eigentlich so geartet ist, dass wir da drin als Volk regieren. Und dass da, wo die Führung, die Bundesregierung nicht gemäß dem Grundgesetz handelt oder entscheidet, wie das Volk aufstehen sollte, dass das nicht nur ein Recht ist, sondern eine Pflicht. Ich habe das gelesen und habe gedacht, Martin, du bist immer so apolitisch gewesen. War das Recht? Ich war Buddhist, gedacht in der Erleuchtung und dann wurde ich Christ, ich dachte, ach, im Himmel und das ist alles gut. Aber sind wir nicht auch Bürger dieser Welt und haben hierin eine Verantwortung? Nun, ich konnte dann in der Nacht also nicht mehr gut schlafen und hat mir dann überlegt, Martin, ich hatte den Eindruck, der Herr sagt, du musst dahin, nach Berlin. Du musst mal Kante zeigen. Nun, die Elke schlief noch, war auch gut so. Wenn sie aufgewacht wäre, dann hätten wir lange Diskussionen gehabt, ob ich da hinfahren sollte. Nein, das war nicht nötig. Ich habe dann schnell dieses Schild zusammengebastelt und draufgeschrieben, am Buß- und Bettag? Fragezeichen. So bin ich hin, das waren immerhin 600 Kilometer, und war dann da und habe alle dieses Schild gezeigt. Die Polizei, die Demonstranten, mich selbst, ich war in Buß- und Bettag-Modus, habe einiges erlebt dort. Interessant war, als eine Esoterikerin mich ansprach und sagte, was meinen Sie mit Buße? Müssen die da, die Regierung, nicht Buße tun? Ich sagte, ja, haben Sie recht. Gewiss, Sie werden auf Ihrer Ebene und in Ihrem Verantwortungsgebiet sicherlich Buße tun müssen. Aber ich sage, wir alle müssen Buße tun. Jeder auf unserem Gebiet. Es war, wie wenn der Heilige Geist selbst dabei war. Und das Verständnis dieser Frau öffnete. Denn plötzlich sagte sie, da haben Sie recht. Denn ich bin immer so zornig. Ich sage, Sie verstehen es. Dann haben wir so ein interessantes und tiefgehendes Glaubensgespräch gehabt. Mitten in diese ganze Gewusel. Die Polizei mit Wasserwerfer und es war sehr geladen, auch aggressiv, obwohl die Demonstranten sehr friedlich waren und ich darüber staunte, wie nachher dann die Berichterstattung sagte, wie wenn die Demonstranten aggressiv waren, war nicht überhaupt nicht der Fall. Überhaupt nicht. Ich kann es bezeugen, ich war dabei. Aber es war brenzlig und ich wusste, Herr, du willst, dass ich Buße tun. Jeden Tag. Auch in Bezug zu den Fragen und Dingen, wo wir heute drin leben. Diese Abschlussarbeit, diese Dissertation zum Thema Jesus auf dem Dach der Welt handelt sich über also 9 Tibeter, die sich bekehrt haben zum Christentum. Tibeter sind Menschen, die alle Buddhisten sind. Das ist das tibetische Volk. Der Dalai Lama ist ihr Führer gewesen. Und das ist eine sehr interessante Studie über Bekehrung. Ich habe sehr viel über Bekehrung und was Bekehrung eigentlich ist gelernt. Dein Reich komme. So sagt Jesus in Lukas 17, Vers 20, als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Da sagte Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nun, das Reich Gottes mitten unter euch, damit meinte Jesus, dass er selbst mitten unter ihnen war und in ihm das Reich Gottes vorhanden war. Es war nicht automatisch da, denn zu denen er sprach, das waren die Pharisäer, das waren Heuchler, die lehnten Jesu Aussagen ab. So kann er nicht gemeint haben, dass es automatisch wie eine Sphäre unter uns vorhanden wäre. Matthäus 26, 29 heißt es, dass Jesus sagte, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Das ist also noch ein kommendes Reich. Jesu geht es nicht um das Reich, was schon da ist in unserer Mitte, sondern das Reich meines Vaters. Lukas 22, 29, ich verordne euch, sagt Jesus, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich. Also hier geht es um ein noch kommenden Reich. Dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. So sagt Jesus seine Jünger. Komme. Ich möge kommen. Das besagt, es ist noch nicht da. Solange wir darum beten müssen. Und Jesus sagte damals, es ist noch nicht da. Darum sollen wir beten, dein Reich komme. Bitte lass es kommen. 2. Thessaloniker 2, wieder den Anfang. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Als ob Jesus, als ob sein Reich schon da ist. Da musste Paulus den Thessalonikern sagen, das ist ein Irrgedanke. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Schriftwort auch heute noch hochhalten. Weil das, was Jesus als das noch kommende Reich beschrieb, noch nicht gekommen ist. Aber da sagen unterschiedliche Christen anders drüber aus. Wir bitten euch, ich habe das schon gelesen, über dieses eine Einstellung, diese andere Christen. Es gibt verschiedene Vorstellungen über das Millennium, das tausendjährige Reich. Das ist das Reich, was Jesus ankündigte und was im Alten Testament sehr breit belegt ist, dass es in diese Welt aufkommen wird und unter Leitung des Messias, unter Leitung Jesu stehen wird. Aber da sind unterschiedliche Einstellungen und Lehrmeinungen und eine dieser Lehrmeinungen heißt Amillennialismus. A heißt nicht. Das heißt, es gibt gar kein buchstäbliches Millennium. Das ist die Bedeutung von dem Wort. Post ist nach Millennialismus und Prä ist vor. Ich will das gleich noch ein bisschen klarer auslegen. Amillennialismus geht davon aus, dass es keine wortwörtliche tausendjährige Herrschaft Christi auf Erden geben wird. Offenbarung 20 sei nicht als zukünftiges Ereignis, sondern ein gegenwärtiger Prozess der Realisierung. Matthäus 28, Vers 18 habe Christus alle Vollmacht erlangt und anhand von Matthäus 12 sei das Reich Gottes schon gekommen. Das ist eine bestimmte Deutung. Das heißt, sie lehren, das ist ein bisschen schematisch dargestellt, dass dieses Gemeindezeitalter ein symbolisches Millennium ist. Jesus regiere vom Himmel her oder von der Luft her und so leben wir jetzt symbolisch gesehen in diesem tausendjährigen Reich. Dann wird Christus irgendwann wiederkommen und dann bricht die Ewigkeit an. Bei Postmillennialismus geht es darum, dass mittels Kraft des Evangeliums und der Vollmacht Christi in diesem Missionsbefehl, Matthäus 18, und der Dynamik des Reiches Gottes, Matthäus 13, der christliche Glaube die Welt immer mehr erfassen wird. Das heißt, je mehr wir voranschreiten, je mehr Menschen werden glauben. Also diese Christen glauben nicht, dass der Glaube immer weniger wird, wie wir vorher auch zitiert haben, aus 2. Thessaloniker, dass am Ende ein großer Abfall vom Glauben sein wird, das schließen die aus. Nein, nein, es wird immer mehr gehen. Das sind die Christen, die sagen, es wird große Erweckungen geben, es werden immer mehr Menschen Christen werden, die eine positive Einstellung haben. Aber die Frage ist das richtig? Stimmt das? Bis eben diesen Einfluss so groß sein wird, dann schließlich in ein Millennium mündet, das für eine unbestimmte Zeit andauern wird und nach dessen Ende dann Jesus wiederkommen wird. Das heißt hier, glauben Sie, dass wir als Gemeinde dieses Millennium vorbereiten und wenn dann genügend Menschen zum Glauben gekommen sind, dann wird Jesus Platz nehmen und hier das tausendjährige Reich aufrichten, bis er dann buchstäblich wiederkommt und die Ewigkeit anbricht. Meiste Schriftbelege findet man allerdings für die prämillennialistische Sicht. Wenn man allerdings natürlich dann die Schrift auch und auch die alttestamentliche Belege wortwörtlich deutet. Oder zumindest auch wortwörtlich. Diese Position deutet Matthäus 24 auf ein Ereignis, das sind die Zukunftsreden, das noch in Zukunft bevorsteht und das durch die Wiederkunft Jesu abgeschlossen sein wird. Zu dieser Zeit werden die verstorbenen und lebenden Gläubigen in Auferstehungsleiben mit Christus im Millennium herrschen. Das heißt, hier geht es darum, dass dieses Gemeindezeitalter ja zu einem Ende geht, am Ende auch immer weniger Gläubige da sein werden und dass dann ein Trübsal da sein wird. Und dann sind da unterschiedliche Vorstellungen, ob es vorher eine Entrückung gibt, vor der Trübsal oder mittendrin. Da gibt es etwas unterschiedliche Ansätze. Aber man glaubt, dass es hin zu einem Trübsal kommt und dass dann nach dem Kommen des Antichristen Christus wiederkommen wird. Und dann das Millennium, die Ewigkeit errichten wird. Danach wiederum. Der Reich komme. Apostelgeschichte 14. Vers 22. Paulus und Barnabas stärkten die Seelen der Jünger in Lystra, Ikonien und Antiochia und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Das war schon im Anfang, als die Gemeinde gegründet wurde. Verharrt drin, bleibt dabei. Und sie sagten, diese ersten Christen konkret, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Sehr realistisch. Sehr aktuell. Durch die ganze Kirchengeschichte wurden Christen, wenn sie eine klare Stellung im Glauben hatten, verfolgt. Wurden bedrängt. Jesus macht das klar. Paulus machte das hier klar an den ersten Gläubigen. Auch diese Tibeter, die zum Glauben gekommen sind, auch in diesen Geschichten habe ich festgestellt, wie sie bedrängt werden durch ihre eigenen Leute. Sie werden ausgeschlossen aus der Familie. Sie werden nicht akzeptiert. Sie wurden geschlagen. Sehr realistisch. Auch sie mussten das durchbuchstabieren, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssten. Und so sagt es Paulus in Römer 8, Vers 17. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wenn wir wirklich mitleiden und mit Christus leiden, ist etwas, was erst dann geschieht oder gemerkt oder gespürt wird, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir ihm folgen. Wenn wir durch seine Gnade, durch den Heiligen Geist und durch das Ausüben von den Gaben, die er uns gegeben hat, erkennen, in welcher Lüge wir heute leben und uns auch dagegen absetzen, dagegen aufstellen als Zeugnis für den Herrn. Ja, um seinetwillen, wir werden dann auch mit ihm leiden, dann auch mit verherrlicht werden. Denn ich denke, sagt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also, harren wir aus. Bleiben wir bei dem Glauben. Und sind wir bereit oder erwarten wir sogar, dass wir mitleiden werden, dass wir durch Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen werden, das noch kommende Reich. Und so gehören wir zu denen, die in diesem Bittgebet ganz feste, vielleicht tagtäglich beten: Herr Jesus Christus, dein Reich komme. Amen.